Das Bekenntnis. Diejenigen, die nicht erwählt sind, können, auch wenn sie durch den Dienst am Wort berufen werden und einige allgemeine Wirkungen des Geistes erfahren mögen, dennoch niemals wahrhaft zu Christus kommen und deshalb nicht selig werden. Noch viel weniger können Menschen selig werden, die sich nicht zur christlichen Religion bekennen, wie eifrig sie auch ihr Leben nach dem Licht der Natur und der Lehre der Religion, zu der sie sich bekennen, gestalten mögen. Und zu behaupten und darauf zu bestehen, dass sie es könnten, ist überaus verderblich und zu verabscheuen. Westminster Bekenntnis, Kapitel 10, Abschnitt 4. Einleitung. Er glaubte. Er ließ sich taufen. Er folgte den Aposteln von Stadt zu Stadt, sah Wunder und hörte Predigten, die jedes gewöhnliche Herz hätten schmelzen lassen. Als Philippus Christus in Samaria verkündigte, war Simon der Zauberer unter den Ersten, die antworteten. Die Schrift sagt es mit schlichten Worten, die keinen Raum für Zweifel lassen, da wurde auch Simon gläubig und ließ sich taufen und hielt sich zu Philippus. Hättest du in jener samaritanischen Menge gestanden und auf Simon gezeigt, du hättest gesagt, dort ist ein Bekehrter. Dort ist ein Bruder. Doch als Petrus kam und die Apostel den neuen Gläubigen die Hände auflegten, wurde Simons Herz entblößt. Er sah etwas, das er haben wollte, und griff nach seinem Geldbeutel. Gebt auch mir diese Macht, sprach er, damit jeder, dem ich die Hände auflege, den Heiligen Geist empfange. Die Antwort des Petrus durchschnitt jede äußere Erscheinung bis zur Wurzel, dein Geld fahre mit dir ins Verderben, denn dein Herz ist nicht aufrichtig vor Gott. Der Mann, der glaubte, der getauft war, der den Aposteln folgte, er steckte noch immer in der Galle der Bitterkeit und den Fesseln der Ungerechtigkeit. Er war niemals wahrhaft zu Christus gekommen. Simon der Zauberer ist der lebendige Beweis für die Wahrheit, die unser Bekenntnis in seinem vierten Abschnitt vor uns hinstellt. Der äußere Ruf des Evangeliums ergeht an viele. Der innere, wirksame Ruf kommt allein zu den Erwählten. Zwischen diesen beiden Rufen liegt ein weites Gebiet, das Gebiet der allgemeinen Wirkungen, der Erfahrungen, die wie Bekehrung aussehen, ohne es zu sein. Und jenseits dieses Gebietes erhebt sich ein noch härteres Wort, dass diejenigen, die den Namen Christi nie gehört haben, so aufrichtig ihre Frömmigkeit auch sein mag, nicht außerhalb Christi gerettet werden können. Drei Abschnitte lang haben wir die souveräne Gnade Gottes in der wirksamen Berufung betrachtet. Abschnitt 1 zeigte uns den Ruf, der den toten Sünder lebendig macht. Abschnitt 2 lehrte uns, dass der Mensch in dieser Berufung gänzlich leidend ist, bis der Geist ihn erneuert. Abschnitt 3 öffnete das Fenster der Hoffnung für die unmündigen Kinder und jene, die den äußeren Ruf nie vernehmen können. Nun aber schlägt Abschnitt 4 die Molltonart an, Gnade wird nur recht verstanden, wenn wir begreifen, wovor sie uns rettet. Das Bekenntnis lässt uns nicht wegsehen. Die biblischen Grundlagen. Der Herr selbst legt das Fundament für diese Lehre mit Worten, die tief beunruhigen. In der Bergpredigt, nachdem er das Gesetz des Reiches mit Vollmacht ausgelegt hatte, wendet sich Jesus einer Szene des Endgerichts zu. Was er beschreibt, lässt jeden bekennenden Christen aufmerken. Nicht alle, die zu mir sagen, Herr, Herr, werden in das Himmelreich kommen, sondern die den Willen tun meines Vaters im Himmel. Viele werden an jenem Tage zu mir sagen, Herr, Herr, haben wir nicht in deinem Namen geweissagt? Haben wir nicht in deinem Namen böse Geister ausgetrieben? Haben wir nicht in deinem Namen viele große Taten getan? Dann werde ich ihnen bezeugen, ich habe euch nie gekannt, weicht von mir, ihr Gesetzlosen. Beachte genau, wer hier vor dem Richterstuhl steht. Es sind keine Atheisten, keine Heiden, die zu Baal schreien. Es sind Menschen, die Jesus Herr nannten. Sie weissagten in seinem Namen. Sie trieben Dämonen aus in seinem Namen. Sie taten große Werke. Nach jedem äußeren Maßstab hätten sie als christliche Diener gelten müssen. Und dennoch lautet das Urteil Christi, ich habe euch nie gekannt. Nicht, ich kannte euch einmal. Sondern, niemals. Die Beziehung, von der sie meinten, sie hätten sie mit Christus, bestand allein in ihrer Einbildung. Er blickt auf ihre Weissagungen, ihre Exorzismen, ihre großen Taten und sieht nichts als Gesetzlosigkeit. Dies ist der erste biblische Pfeiler. Es gibt eine Art religiöser Erfahrung, die sehr weit geht, die andere Christen beeindruckt, die messbare äußere Ergebnisse zeitigt und dennoch in den furchtbarsten Worten endet, die je von den Lippen des Richters aller Welt gefallen sind, ich habe euch nie gekannt. Der zweite Pfeiler stammt aus demselben Evangelium, aus dem Gleichnis, das unser Herr erzählte, um zu erklären, warum dieselbe Saat so verschiedene Frucht bringt. Bei dem aber auf steinigen Boden gesät ist, das ist, wer das Wort hört und es gleich mit Freuden aufnimmt, aber er hat keine Wurzel in sich, sondern er ist wetterwendisch. Wenn Trübsal oder Verfolgung um des Wortes willen entsteht, so nimmt er sogleich Anstoß. Der Hörer auf steinigem Boden nimmt das Wort mit Freuden auf. Das ist nicht die widerwillige Zustimmung eines Mannes, der weiß, dass er glauben sollte, aber nicht will. Es ist eine gefühlsmäßige Antwort, echt, soweit sie reicht. Für eine Zeit, für eine Weile, ist dieser Hörer vom guten Boden nicht zu unterscheiden. Er steht auf demselben Acker, empfängt dieselbe Saat, zeigt dasselbe anfängliche Wachstum. Aber er hat keine Wurzel. Der Boden unter der Oberfläche ist Fels. Und wenn die Sonne der Verfolgung brennt, verdorrt die Pflanze, die so vielversprechend aussah, weil sie nie Leben aus tiefem Erdreich zog. Was ist dies anderes als das genaue Bild der allgemeinen Wirkungen, die unser Bekenntnis beschreibt? Der Geist kann das Verständnis so erleuchten, dass ein Mensch die Wahrheit des Evangeliums mit echter verstandesmäßiger Überzeugung erfasst. Der Geist kann die Gemütsbewegungen so erregen, dass ein Mensch echte Trauer über die Sünde und echte Freude an den Verheißungen empfindet. Der Geist kann äußere Erneuerung hervorbringen, so dass ein Mann die Trunksucht ablegt und den Gottesdienstbesuch aufnimmt. All dies ist wirklich, soweit es geht. Aber es geht nicht bis zur Wurzel. Es schafft kein neues Herz und vereinigt die Seele nicht mit Christus. Und wenn die Prüfung kommt, und sie kommt immer, kann das, was keine Wurzel hat, nicht bestehen. Der dritte Pfeiler ist eine der feierlichsten Stellen der Schrift zu diesem Gegenstand, ein Text, der nachdenkliche Leser seit jeher beunruhigt hat. Denn es ist unmöglich, die einmal erleuchtet worden sind und geschmeckt haben die himmlische Gabe und Anteil bekommen haben am Heiligen Geist und geschmeckt haben das gute Wort Gottes und die Kräfte der zukünftigen Welt, wenn sie dann abfallen, wieder zur Busse zu erneuern, da sie für sich selbst den Sohn Gottes abermals kreuzigen und zum Spott machen. Diese Stelle verlangt sorgfältige Behandlung. Die Beschreibung ist überwältigend. Diese Menschen wurden erleuchtet, das Licht der Wahrheit durchdrang ihren Verstand. Sie haben geschmeckt die himmlische Gabe, eine wirkliche Erfahrung, nicht ein blosses verstandesmäßiges Nicken. Sie haben Anteil bekommen am Heiligen Geist, die Sprache der Teilhabe. Und dennoch sagt der Schreiber des Hebräerbriefs, dass sie abfallen können und dass dann die Erneuerung zur Busse unmöglich wird. Das reformierte Verständnis, das die Väter von Westminster sorgfältig in unser Bekenntnis aufnahmen, lautet: Diese Erfahrungen beschreiben die allgemeinen Wirkungen des Geistes an den Nichterwelten. Die Erleuchtung ist wirkliche Erhellung des Verstandes, aber sie bleibt diesseits der Wiedergeburt. Das Schmecken ist echtes Kosten der himmlischen Gabe, aber nicht das Essen und Verdauen Christi im Glauben. Der Anteil am Heiligen Geist meint das Teilen der Segnungen, die der Geist der sichtbaren Kirche gewährt, ohne dass der Geist als innewohnende Gegenwart empfangen wird, die Seele mit Christus vereinigt. Dies ist eine harte Unterscheidung. Sie soll es sein. Der Schreiber des Hebräerbriefs schreibt nicht, um die Selbstzufriedenen zu trösten, sondern um jene aufzuschrecken, die viel erfahren haben und denen dennoch das eine Notwendige fehlen mag. Der Apostel Johannes gibt uns das theologische Prinzip, das all diese Fälle erklärt: Sie sind von uns ausgegangen, aber sie waren nicht von uns. Denn wenn sie von uns gewesen wären, so wären sie ja bei uns geblieben, aber es sollte offenbar werden, dass nicht alle von uns sind. Hier ist die Lehre vom Ausharren im Gegenlicht. Die Erwählten harren aus, weil Gott sie bewahrt. Wer abfällt, ob nach Wochen oder nach Jahrzehnten scheinbaren Glaubens, offenbart durch seinen Weggang, dass er nie wirklich zu den Erwählten gehörte. Sie waren in der sichtbaren Kirche, aber nicht in der unsichtbaren Kirche. Sie empfingen den äußeren Ruf, aber nicht den inneren. Sie erfuhren allgemeine Wirkungen, aber nicht die wirksame Berufung. Wenn Johannes sagt, sie waren nicht von uns, dann führt er die tiefste Wirklichkeit bis vor die Zeit zurück, bis zum erwählenden Ratschluss Gottes. Und dann der zweite Teil des Bekenntnisses, das Wort, das das moderne Ohr am schärfsten trifft. Was ist mit jenen, die das Evangelium nie gehört haben? Was mit dem aufrichtigen Muslim, dem frommen Hindu, dem rechtschaffenen Heiden, der nach dem Licht des Gewissens lebt? Petrus sprach vor dem Hohen Rat, und seine Worte schneiden jede andere Möglichkeit ab, und in keinem anderen ist das Heil, denn es ist auch kein anderer Name unter dem Himmel den Menschen gegeben, in dem wir sollen selig werden. Er sagte nicht, es gibt in keinem anderen Heil für die, die das Evangelium gehört und abgelehnt haben. Er sagte, es gibt in keinem anderen Heil. So gewiss Christus leiden musste, so gewiss die Schriften erfüllt werden mussten, so gewiss muss das Heil durch Christus allein kommen oder gar nicht. Dies ist das apostolische Fundament, auf das das Bekenntnis seine doppelte Aussage baut: die das Evangelium hören und allgemeine Wirkungen erfahren, werden nicht gerettet, wenn sie nie wahrhaft zu Christus kommen. Und die das Evangelium nie hören, können auf keinem anderen Weg gerettet werden. Zwischen diesen beiden Verneinungen steht die große positive Wahrheit: Christus ist der einzige Retter, und keiner, der zu ihm kommt, wird hinausgestoßen. Was die Westminster-Väter meinten. Als die Westminster-Synode 1643 zusammentrat, stand sie mehreren Irrlehren zugleich gegenüber. Die erste Hälfte des 17. Jahrhunderts hatte den Aufstieg des Sozinianismus erlebt, der die Gottheit Christi leugnete und sein Erlösungswerk auf ein moralisches Vorbild verkürzte. Zugleich breitete sich der Deismus unter den Gebildeten aus. Lord Herbert von Cherbury hatte 1624 behauptet, die angeborenen Wahrheiten der natürlichen Religion genügten zum Heil, ohne dass es einer besonderen Offenbarung bedürfe. Und innerhalb der Kirche selbst hatte sich ein Geist der Lauheit breit gemacht, die Überzeugung, dass Aufrichtigkeit in jeder beliebigen Religion ausreiche, um vor Gott zu bestehen. Die Westminster-Väter schrieben Abschnitt 4 mit diesen Irrtümern klar vor Augen, und der Aufbau des Abschnitts spiegelt eine durchdachte theologische Strategie wider. Sie beginnen nicht mit dem Heiden, sondern mit dem getauften Kirchenglied. Sie befassen sich zuerst mit jenen, die das Evangelium hören, allgemeine Wirkungen empfangen und dennoch nie wahrhaft zu Christus kommen. Erst dann gehen sie zu jenen über, die gänzlich außerhalb der sichtbaren Kirche stehen. Diese Reihenfolge ist Absicht. Sie sagt, bilde dir nicht ein, die Gefahr liege nur jenseits der Mauern der Christenheit. Die Gefahr sitzt in der Bank neben dir. Die Gefahr mag in deinem eigenen Herzen sitzen. Die Wendung durch den Dienst am Wort berufen bezeichnet das, was die reformierte Überlieferung die Vocatio Externa nennt, den äußeren, allgemeinen Ruf, der an alle ergeht, die das Evangelium hören. Dieser Ruf ist echt. Er trägt wirkliche göttliche Vollmacht. Wenn ein Prediger Christus von der Kanzel verkündigt, gebietet Gott selbst jedem Hörer, Buße zu tun und zu glauben. Und dennoch trägt dasselbe Wort nicht aus sich selbst die innere Kraft, die den Ruf wirksam macht. Diese Kraft gehört dem Geist allein, und er gewährt sie den Erwählten allein. Einige allgemeine Wirkungen des Geistes. Die Wendung ist sorgfältig gewählt. Einige, nicht alle Wirkungen. Das Werk des Geistes an den Nichterwählten ist wirklich, aber begrenzt. Es reicht nicht bis zur Wiedergeburt. Es bringt die neue Geburt nicht hervor. Allgemein meint nicht gewöhnlich oder unbedeutend, sondern dass diese Wirkungen Erwählten und Nichterwählten gemeinsam sind. Die Wendung niemals wahrhaft zu Christus kommen ist der Angelpunkt, um den sich alles dreht. Es gibt ein Kommen, das scheinbar, aber nicht wirklich ist, äußerlich, aber nicht innerlich, zeitweilig, aber nicht bleibend. Der Unterschied zwischen Simon dem Zauberer und Simon Petrus liegt nicht darin, dass der eine Erschütterung erfuhr und der andere nicht. Beide erfuhren Erschütterung. Beide folgten Jesus. Beide wurden getauft. Aber Simon Petrus kam zu Christus um Christi willen. Simon der Zauberer kam zu Christus um dessen willen, was Christus ihm geben konnte. Der Gegenstand des Glaubens war verschieden, und deshalb war der Glaube selbst verschieden, der eine rettend, der andere bloß vorübergehend. Dann wendet sich das Bekenntnis jenen außerhalb der sichtbaren Kirche zu, und hier wird die Sprache noch schärfer. Noch viel weniger können Menschen selig werden, die sich nicht zur christlichen Religion bekennen. Die Väter häufen Bestimmungen, um jedes mögliche Schlupfloch zu schließen. Noch viel weniger, wenn jene innerhalb der Kirche, die allgemeine Wirkungen erfahren, nicht gerettet werden, wie sollten dann jene außerhalb gerettet werden können? Wie eifrig sie auch ihr Leben nach dem Licht der Natur und der Lehre der Religion, zu der sie sich bekennen, gestalten mögen, Eifer ist bewundernswert, aber er kann nicht retten. Das Licht der Natur ist wirklich und macht die Menschen unentschuldbar, aber es offenbart Christus nicht. Und dann die Schlussformulierung, überaus verderblich und zu verabscheuen. Dies ist nicht die Sprache theologischer Debatten, sondern seelsorgerlichen Alarms. Die Väter verfassten keine akademische Abhandlung. Sie hüteten Seelen. Einem Sterbenden zu sagen, er sei gesund, ist keine Freundlichkeit, es ist Mord im Arztkittel. Die Lehre, dass Menschen außerhalb Christi gerettet werden können, zerstört Seelen, indem sie ihnen falschen Frieden gibt. Die Väter wählten die stärkste Sprache, weil der Einsatz nicht höher sein konnte. Die Entdeckung der neuen Welt hatte Fragen nach dem Schicksal der Eingeborenen aufgeworfen, die das Evangelium nie gehört hatten. Die Socinianer veröffentlichten Traktate, in denen sie argumentierten, Christi Tod sei keine Genugtuung für die Sünde, sondern ein Erweis der Liebe Gottes, von dem jeder sittliche Mensch Nutzen ziehen könne. Gegen all diese Irrtümer errichteten die Väter eine Mauer aus Bekenntnisstahl. Das Heil ist in Christus allein, durch den Glauben allein, aus Gnade allein, oder es ist überhaupt nicht Heil. Theologische Tiefe. Die Unterscheidung zwischen allgemeinen Wirkungen und rettender Gnade ist keine Erfindung der Westminster-Synode. Sie durchzieht die gesamte reformierte Überlieferung und wurde über Jahrhunderte verfeinert. 5 Theologen sollen uns helfen, sie zu verstehen. Der Genfer Theologe Franz Toretin, dessen Institutio Theologiae Inctique das Rückgrat der reformierten Orthodoxie für 2 Jahrhunderte bildete, hat dieser Lehre ihre genaueste Fassung gegeben. Toretin unterschied 5 Merkmale, an denen sich die allgemeinen Wirkungen von der rettenden Gnade unterscheiden lassen. Erstens, allgemeine Wirkungen gehen nicht mit echter Sündenerkenntnis einher. Sie mögen Trauer über die Folgen der Sünde, Scham oder Furcht vor Strafe hervorbringen, aber nicht jene tiefe, evangelische Trauer, die die Sünde hasst, weil sie gegen Gott gerichtet ist. Zweitens, allgemeine Wirkungen führen den Willen nicht dazu, in Christus allein zu ruhen. Der zeitweilig Glaubende mischt stets etwas von sich selbst mit Christus, ein Vertrauen auf eigene Tränen und eigene Aufrichtigkeit. Drittens, allgemeine Wirkungen bringen keine bleibende Veränderung der grundlegenden Ausrichtung der Seele hervor. Die Gemütsbewegungen mögen erregt werden, doch die Neigung des Herzens zum Selbst bleibt unangetastet. Viertens, allgemeine Wirkungen mögen in Zeiten des Wohlstands blühen und unter der Prüfung verdorren, wie der Hörer auf steinigem Boden. Fünftens, allgemeine Wirkungen bringen nicht die Frucht ausharrender Heiligkeit hervor. Es mag einen anfänglichen Ausbruch der Erneuerung geben, doch mit der Zeit setzen sich die alten Muster wieder durch, weil die Wurzel nie verändert wurde. Toretins Untersuchung hilft uns zu verstehen, warum die äußere Berufung kein göttlicher Vorwand ist. Gott gebietet wirklich allen, die das Evangelium hören, Buße zu tun und zu glauben, und er bietet ihnen Christus wirklich an. Der Ruf ist aufrichtig, weil er offenbart, was Gott gebietet und was Christus vollbracht hat, ein Heil, das für alle genügsam, obgleich nur für die Erwählten wirksam ist. Der Fehler liegt nicht im Ruf, sondern im Hörer, dessen Herz, wenn es nicht durch souveräne Gnade erneuert wird, stets ablehnen wird, was der äußere Ruf darbietet. Jonathan Edwards, der ein Jahrhundert später im Zusammenhang der großen Erweckung schrieb, nahm dieselbe Frage aus dem Blickwinkel der religiösen Seelenkunde aufzunehmen. Edwards hatte erlebt, wie die Erweckung durch neuen Glanz fegte. Er hatte Menschen weinen, aufschreien, in Verzückung fallen und von ekstatischen Erfahrungen Zeugnis ablegen sehen. Und er hatte viele dieser selben Menschen innerhalb weniger Jahre ihren Glauben preisgeben und zur Welt zurückkehren sehen. Was war geschehen? War die Erweckung falsch gewesen? Nein, schloss Edwards. Aber die Erweckung hatte allgemeine Wirkungen zusammen mit der rettenden Gnade aufgewühlt, und beide waren nicht dasselbe. Edwards führte aus, der entscheidende Unterschied zwischen allgemeinen und rettenden Gemütsbewegungen liege in ihrem Gegenstand. Der zeitweilig Glaubende liebt Gott für das, was Gott gibt, den Trost der Heilsgewissheit, die süße geistliche Erfahrung, die Erleichterung eines schuldbeladenen Gewissens. Der wahre Gläubige liebt Gott für das, was Gott ist, seine Heiligkeit, seine Schönheit, seine Vortrefflichkeit in sich selbst. Edwards griff auf Augustins Unterscheidung zwischen Uti und Frui zurück. Der zeitweilig Glaubende gebraucht Gott als Mittel zum eigenen Glück, der wahre Gläubige genießt Gott als den Zweck. Er hätte lieber Gott ohne Himmel als den Himmel ohne Gott, weil Gott selbst sein überaus großer Lohn ist. Dies ist eine durchdringende Prüfung. Ein Mann mag beredt predigen, freigebig spenden, unter Predigten reichlich weinen, und dennoch, wenn der tiefste Gegenstand seiner Neigungen nicht die Schönheit Gottes in Christus ist, sondern die Segnungen, die von Gott zu ihm selbst fließen, dann ist er noch nicht vom Tod zum Leben hindurchgedrungen. Thomas Boston, der schottische Geistliche, gebrauchte ein lebendiges Bild. Allgemeine Wirkungen, so Boston, gleichen den galvanischen Zuckungen eines Leichnams. Setzt man einen elektrischen Strom an einen toten Körper, so ziehen sich die Muskeln zusammen, einem Betrachter könnte es scheinen, das Leben sei zurückgekehrt. Aber es ist die Bewegung des Todes, von äußerer Kraft belebt, nicht die Bewegung des Lebens, die aus einem inneren Grundsatz quillt. So verhält es sich mit dem Menschen, der Überführung, Freude und religiösen Eifer ohne Wiedergeburt erfährt. Die allgemeinen Wirkungen des Geistes beleben ihn von außen. Aber es gibt kein neues Herz, keinen neuen Lebensgrundsatz, keine Vereinigung mit Christus. Wenn der äußere Antrieb aufhört, hört die Bewegung mit ihm auf. Der Zürcher Antistes Heinrich Bullinger, dessen Dekaden über Generationen hinweg die Pfarrer der reformierten Kirche prägten, brachte eine für die Schweizer Reformation kennzeichnende Einsicht ein. Bullinger unterschied zwischen der sichtbaren und der unsichtbaren Kirche mit einer Klarheit, die vor falscher Sicherheit bewahrte und zugleich vor Verzweiflung schützte. In der sichtbaren Kirche wachsen Weizen und Unkraut miteinander, Jakob und Esau sitzen am selben Tisch, Simon der Zauberer empfängt dieselbe Taufe wie Simon Petrus. Aber die unsichtbare Kirche umfasst allein die Erwählten. Wer in der sichtbaren Kirche steht, soll sich nicht damit begnügen, denn die Zugehörigkeit zur sichtbaren Kirche rettet niemanden. Und wer sich fragt, ob er zur unsichtbaren Kirche gehört, soll nicht in den verborgenen Ratschluss Gottes blicken, sondern auf die Früchte schauen, die der Geist in seinem Leben hervorbringt. Bullingers seelsorgerliche Folgerung ist von bleibender Bedeutung, die Frage ist nicht, ob du getauft bist, ob du das Abendmahl empfängst, ob du zur Predigt gehst. Die Frage ist, ob du durch diese Mittel zu Christus gekommen bist. Die äußeren Mittel sind die Brücke, Christus ist das Ziel. Wer auf der Brücke stehen bleibt, betrübt sich selbst. Hermann Witsius, der holländische Bundestheologe, fügte eine wichtige Dimension hinzu. Er wies darauf hin, dass die sichtbare Kirche viele umfasst, die äußerlich, aber nicht innerlich im Bund mit Gott stehen. Sie haben das Bundeszeichen in der Taufe empfangen, sitzen unter der Predigt, nehmen am Abendmahl teil. Sie sind, in einem wirklichen Sinn, ein Bundesvolk, aber nur in der äußeren Verwaltung des Bundes, nicht in seiner Substanz. Die Substanz des Gnadenbundes ist die Vereinigung mit Christus, und diese gehört allein den Erwählten. Die übrigen haben die Schale ohne den Kern, die Form ohne die Kraft. Dass sie nicht glauben, liegt nicht an einem Mangel des Angebots, sondern an der Härte ihrer eigenen Herzen, einer Härte, die nur souveräne Gnade überwinden kann. Gemeinsam stellen diese fünf Theologen ein reiches Vokabular bereit, um zu verstehen, was Paulus meinte, als er die Korinther fragte, wer gibt dir einen Vorzug? Die Antwort lautet, Gnade. Was hast du, das du nicht empfangen hast? Wenn du es aber empfangen hast, was rühmst du dich dann, als ob du es nicht empfangen hättest? Wenn du ein wahrer Gläubiger bist, liegt der Unterschied zwischen dir und Simon dem Zauberer nicht darin, dass du klüger, aufrichtiger oder eifriger warst. Der Unterschied ist Gnade, freie, souveräne, unterscheidende Gnade. Du bist anders, weil Gott dich anders gemacht hat. Diese Erkenntnis bringt nicht Stolz, sondern tiefste Demut hervor. Sie ist die Vernichtung allen Rühmens und der Grund aller Dankbarkeit. Anwendung für das reformierte Leben. Die Lehre von den allgemeinen Wirkungen und der Ausschließlichkeit Christi ist uns nicht zur Verstandesübung gegeben, sondern als Spiegel für die Seele und als Stachel für das Gewissen. 6 Anwendungen sollen Sie in das tägliche Leben hineintragen. Erstens, prüfe die Beschaffenheit deiner eigenen religiösen Erfahrung. Der Apostel Paulus schreibt, prüft euch selbst, ob ihr im Glauben steht, stellt euch selbst auf die Probe. Oder erkennt ihr an euch selbst nicht, dass Jesus Christus in euch ist? Wenn nicht, dann wäret ihr ja untüchtig. Paulus sagt im Grunde, dass von jedem, der seinen Brief liest, eines von beiden wahr ist, entweder Christus ist in dir, oder du bist unecht. Es gibt keine dritte Möglichkeit. Es gibt keine Mittelkategorie aufrichtiger Suchender, die unterwegs, aber noch nicht angekommen sind. Du bist entweder in Christus oder nicht. Und Pauli-Befehl lautet nicht, nimm an, dass du es bist, sondern prüfe, ob du es bist. Wie stellst du diese Prüfung an? Nicht, indem du die Stärke deiner Gefühle misst. Der Hörer auf steinigem Boden nahm das Wort mit Freuden auf. Nicht, indem du deine religiösen Tätigkeiten zählst. Die Männer in Matthäus 7 weissagten und trieben Dämonen aus. Nicht, indem du deinen Taufschein prüfst. Simon der Zauberer wurde getauft. Die Prüfung muss tiefer gehen, bis zum Gegenstand deines Glaubens und zur Frucht deines Lebens. Ruht dein Vertrauen auf Christus allein oder sickert deine Zuversicht zurück auf deine eigene Aufrichtigkeit? Liebst du Gott um seiner selbst willen oder nur um des Entwillen, was er dir gibt? Gibt es die langsame, stetige Frucht ausharrender Heiligkeit, nicht Vollkommenheit, aber Ausrichtung, nicht Sündlosigkeit, aber einen wachsenden Hass auf die Sünde und eine wachsende Liebe zur Gerechtigkeit? Dies sind die Fragen, die den Lebendigen vom zuckenden Leichnam scheiden. Zweitens, ruhe nicht in äußeren Vorrechten. Die Juden der Tage Jeremias hatten ein Sprichwort, der Tempel des Herrn, der Tempel des Herrn, der Tempel des Herrn ist dies. Sie meinten, die bloße Gegenwart des Tempels in Jerusalem verbürge ihre Sicherheit, gleichgültig, wie sie lebten. Jeremia donnerte gegen diesen Wahn. Derselbe Wahn befällt die sichtbare Kirche in jedem Zeitalter. Wir vertrauen auf unsere Taufe, unsere Kirchenmitgliedschaft, unsere Lehrgenauigkeit, unser frommes Erbe. Nichts davon kann retten. Nichts davon ist Christus. Die Pharisäer vertrauten auf ihre Abstammung von Abraham, und Johannes der Täufer sagte ihnen, Gott könne dem Abraham aus Steinen Kinder erwecken. Äußere Vorrechte bringen dich nahe an die Gnadenmittel heran, aber sie können die gefährlichsten aller Götzen werden, weil sie dem Echten so ähnlich sehen. Frage dich selbst, wenn dir jedes äußere Kennzeichen des Christentums genommen würde, hättest du dann noch Christus? Wenn die Antwort dich erschreckt, gut. Sie soll dich erschrecken. Nun laufe zu Christus und klammere dich an ihn allein. Drittens, mach deine Berufung und Erwählung fest. Petrus schreibt, darum, Brüder, bemüht euch umso mehr, eure Berufung und Erwählung festzumachen. Denn wenn ihr dies tut, werdet ihr niemals straucheln. Das Wort, bemüht, meint Eile, Ernst, Eifer. Das Festmachen der Berufung und Erwählung ist das dringliche Geschäft deiner Seele. Beachte die Reihenfolge, Berufung und Erwählung. Wir können nicht in den ewigen Ratschluss Gottes hineinschauen, aber wir können den Auswirkungen dieses Ratschlusses in unserem eigenen Leben nachspüren. Hat Gott dich wirksam berufen? Siehst du die Kennzeichen, ein steinernes Herz weggenommen, ein fleischernes Herz gegeben, ein Wille erneuert und willig gemacht? Wenn du diese Kennzeichen siehst, dann ist deine Erwählung fest. Denn die wirksame Berufung ist die untrügliche Folge der Erwählung. Trachte nach dieser Gewissheit mit Eifer. Gib dich nicht zufrieden, bis du mit Paulus sprechen kannst, ich weiß, an wen ich glaube, und bin gewiss, dass er bewahren kann, was mir anvertraut ist, bis an jenen Tag. Viertens, lass die Ausschließlichkeit Christi den missionarischen Auftrag entfachen. Die Lehre, dass es kein Heil außerhalb Christi gibt, fördert nicht die Selbstzufriedenheit. Sie setzt die Kirche, recht verstanden, mit evangelistischem Eifer in Brand. Wenn Menschen ohne Christus unter dem gerechten Zorn Gottes verloren gehen, dann ist das Vorenthalten des Evangeliums nicht Toleranz, sondern Hass, gekleidet in die Sprache der Höflichkeit. Die Logik des Paulus im Römerbrief ist unerbittlich, jeder, der den Namen des Herrn anruft, wird gerettet werden. Wie sollen sie aber den anrufen, an den sie nicht glauben? Wie sollen sie aber an den glauben, von dem sie nichts gehört haben? Wie sollen sie aber hören ohne einen Verkündiger? Die Ausschließlichkeit Christi ist der Motor der Mission. Weil es keinen anderen Namen gibt, müssen wir diesen Namen an die Enden der Erde tragen. Die Lehre von Abschnitt 4 ist keine Mauer, hinter der wir uns verstecken. Sie ist ein Feuer, das uns hinaustreibt. Fünftens, lass die Lehre von der unterscheidenden Gnade Demut hervorbringen, nicht Stolz. Wenn wir begreifen, dass der Unterschied zwischen Geretteten und Verlorenen gänzlich auf Gottes souveräner Gnade beruht, will das Fleisch diese Erkenntnis in Überlegenheit verkehren. Ich danke dir, Gott, dass ich nicht bin wie die anderen Leute. Der Pharisäer im Tempel kannte seine Theologie, und sein Wissen verdammte ihn, weil es Verachtung für den Zöllner hervorbrachte, der von ferne stand und um Gnade schrie. Die rechte Antwort auf unterscheidende Gnade ist nicht, ich bin besser als sie, sondern, warum ich, Herr? Die rechte Antwort ist Verwunderung, Dankbarkeit und Zärtlichkeit gegen jene, die noch in der Finsternis sind, denn du wärest noch immer dort, wenn die Gnade dich nicht ergriffen hätte. Lass die Lehre von der Erwählung dich demütigen. Jedes Mal, wenn du versucht bist, auf den Ungläubigen herabzusehen, erinnere dich, wer gibt dir einen Vorzug? Und was hast du, das du nicht empfangen hast? Sechstens, lass die Härte dieser Lehre den Wert des Evangeliums für dich vertiefen. Je ausschließlicher das Heil, desto kostbarer der Retter. Wenn es viele Wege gäbe, wäre Christus einer unter vielen. Weil es keinen anderen Weg gibt, ist Christus alles. Die Härte von Abschnitt 4 dient nicht dazu, uns gegen Gott zu verbittern, sondern uns in die Arme Christi zu treiben. Wer die Furchtbarkeit des Gerichts nie erwogen hat, wird die Herrlichkeit der Gnade nie ermessen. Der Schrecken ist der Diener des Trostes. Nimm diesen Abschnitt nicht als kalte Dogmatik hin, sondern als den dunklen Hintergrund, vor dem das Licht des Evangeliums umso heller leuchtet. Christus ist nicht ein Weg. Er ist der Weg. Und wer den Weg hat, der hat genug, denn der Weg ist zugleich das Ziel. Gebet. Herr, unser Gott, du heiliger und souveräner Richter, wir beugen uns vor dir in Furcht und in Hoffnung. Du hast uns klar gesagt, dass viele, die dich Herr nennen, nicht in dein Reich eingehen werden und dass es in keinem anderen Heil gibt als in deinem Sohn. Dies sind suchende Worte, und sie suchen uns. Sie streifen unsere falschen Sicherheiten hinweg und bringen unser Rühmen zum Schweigen. Wir bekennen, dass wir uns zu oft auf äußere Vorrechte verlassen haben, auf unsere Taufe, unsere Kirchenzugehörigkeit, unsere rechtgläubigen Ansichten, als könnten diese die lebendige Vereinigung mit Christus ersetzen. Wir haben die Zuckungen des Gewissens mit der Auferstehung der Toten verwechselt. Wir haben das Kosten für das Festmahl gehalten, das Allgemeine für das Rettende, das Zeitweilige für das Ewige. Erforsche uns, Gott, und erkenne unser Herz. Prüfe uns und erkenne unsere Gedanken. Sieh, ob wir auf bösem Wege sind, und leite uns auf dem ewigen Wege. Für jene unter uns, die du wirksam berufen hast, die vom Tod zum Leben hindurchgedrungen sind, denen du ein fleischernes Herz gegeben hast, wir bitten um die Gnade der Demut. Lass uns nie vergessen, dass wir uns von den Verlorenen nur dadurch unterscheiden, dass du uns anders gemacht hast. Lass die erstaunliche Besonderheit deiner Liebe in uns nicht Stolz hervorbringen, sondern Verwunderung, nicht Verachtung für andere, sondern Erbarmen, nicht Trägheit, sondern brennenden Eifer. Lass uns unsere Berufung und Erwählung festmachen durch den eifrigen Fleiß in den Gnadengaben, die die Erben deines Reiches kennzeichnen. Und für jene, die noch nicht wahrhaft zu Christus gekommen sind, die die Regungen des Gewissens gespürt haben, die von der Schönheit des Evangeliums bewegt wurden, durchbrich den Fels ihrer Herzen, so bitten wir dich. Lass den Samen deines Wortes tiefen Boden finden. Lass die allgemeinen Wirkungen der rettenden Umwandlung weichen. Schenke ihnen die Gabe der Busse zum Leben, damit sie den Unterschied erkennen zwischen Kosten und Essen, zwischen Zucken und Leben, zwischen Simon dem Zauberer und Simon dem Sohn des Jona. Du hast uns gesagt, dass die Lehre, Menschen könnten außerhalb Christi gerettet werden, eine tödliche Lüge ist. Bewahre uns davor, diese Lüge je zu uns selbst oder zu anderen zu sprechen. Gib uns den Mut, die Wahrheit in Liebe zu sagen, die harte Wahrheit, dass alle gesündigt haben, dass der Sünde Sold der Tod ist, dass kein anderer Name unter dem Himmel den Menschen gegeben ist, in dem wir sollen selig werden. Und gib uns die Zärtlichkeit, sie unter Tränen zu sagen, eingedenk dessen, dass auch wir einst tot waren in Übertretungen und Sünden, bis der, der reich ist an Barmherzigkeit, uns mit Christus lebendig gemacht hat. Wir ruhen in diesem, der gute Hirte kennt seine Schafe, und sie kennen ihn, und er gibt ihnen das ewige Leben, und sie werden nimmermehr umkommen, und niemand wird sie aus seiner Hand reißen. Bewahre uns in dieser Hand, so fliehen wir, durch alle Tage unserer Pilgerschaft, bis der Glaube dem Schauen weicht und wir den sehen, den unsere Seele liebt, von Angesicht zu Angesicht. Im Namen Jesu Christi, des einzigen Retters der Sünder. Amen.